Schon wieder irgendein Podcast. Warum dieser Podcast? Weil das der einzige Podcast mit Erdnussmänteln und Badeflitz ist. Deswegen könnt ihr...
Genau, The Real Podcast mit Absurditäten aus dem Alltag.
So, warum und wieso und warum kriegen wir alles später. Aber wir haben ein paar Themen auf der Latte. Also, Frau Dr. Badeflips.
Ja, Frau Dr. Badeflips hat folgendes Thema mitgebracht. Helden des Alltags.
Was sind Helden des Alltags?
Ja, das sind so die Leute, die uns immer wieder überraschen. Mich hat vor kurzem folgende Konstellation überrascht. Also das Büro, in dem ich arbeite, befindet sich in so einem mehrstöckigen Haus, wo auch verschiedene andere Firmen drin sitzen. Ja, das heißt, wir haben so ein gemeinsames Treppenhaus, was wir uns teilen, aber dann immer so abgeschlossene Türen pro Abteilung. Und im Treppenhaus befinden sich die Toiletten, insbesondere die Toiletten für die Menschen mit Behinderungen. Und ich komme also zur Arbeit. Und vor unserer Tür steht ein Riesenberg an Tüten, wie, ja, so wie es die Obdachlosen draußen haben. So eine Tüte mit lauter Kram. Ich komme also rein und sagen Sie mal, was sind das denn für Tüten vor der Tür? Und kriege die Antwort, ja, die gehören ja dem Obdachlosen. Ich sag, welchem Obdachlosen? Ja, der bei uns in der Toilette wohnt. Sag ich, wer wohnt bei uns in der Toilette? Was? Ja, wir haben einen Obdachlosen, ist doch so kalt draußen. Und die Toilette für Menschen mit Behinderungen, die wird ja nie benutzt. Also wohnt der Mann da drin. Ich denke, kann ja wohl nie wahr sein und hoffentlich kriegt die Hausverwaltung das nicht raus. Also einerseits natürlich super, dass man einen Platz hat, wo es warm ist, aber andererseits eben, wie gesagt, Ärger mit dem Vermieter. Ich sage, na gut, ich weiß nichts davon, wir sagen nichts, aber jetzt mal nochmal nebenbei, warum stehen die Tüten denn jetzt vor der Tür? Antwort, naja, der muss mal ja manchmal Besorgungen machen und dann passen wir auf seine Sachen auf.
Moment, also es wird nicht nur eine Übernachtungsmöglichkeit gegeben, sondern es wird sogar noch Service gemacht.
Genau, es wird spitzenmäßiger Service gemacht, ne, so Concierge-Service sozusagen. Also wenn der Obdachlose seinen Platz verlassen muss, dann passen die Mitarbeiter im Büro auf seine Klamotten auf. Und jetzt kommt aber noch die Steigerung. Der Herr wollte sich dann auch erkenntlich zeigen und hat dann eine Flasche Rotkäppchen-Sekt mitgebracht. Und als ich also das nächste Mal im Büro war, sah ich dann alle bei illustrer Runde dabei schon leicht angeheitert, wie sie sich dann freuten und den Rotkäppchen-Sekt. Rotkäppchen-Sekt ist auch schön. Den Rotkäppchen-Sekt leerten.
Das heißt aber Gänseblümchen-Sekt, das ist wieder was anderes, ne?
Das ist wieder was ganz anderes. Da machen wir einen extra Podcast zu.
Völlig anderes, anderes Thema.
Ja, jedenfalls finde ich, einerseits sind das doch richtige Helden des Alltags.
Das sind absolut Helden des Alltags. Aber jetzt wüsste ich tatsächlich gerne noch so ein paar Sachen. Wisst ihr was über den Obdachlosen? Was macht der? Was tut der? Warum ist das so? Kennt man den?
Also wir wissen, dass er Gerd heißt und er wird dann immer in Kreisen der Treppengerd genannt, weil er wohl offenbar vorher, bevor er bei uns in der Behindertentoilette wohnte, auf der Treppe gesessen hat. Mhm. Sonst wissen wir aber nichts weiter. Der ist so zwischen, ich würde sagen, Mitte 40, Mitte 50, freundlicher Mensch.
Denn ich meine, oft gibt es ja irgendwelche Geschichten, ne? Wie, das ist ja auch oft ziemlich traurig. Also die sind ja nicht freiwillig obdachlos geworden. Und meistens ist da irgendwie so eine Geschichte und die wäre natürlich auch interessant, aber das ist jetzt gar nicht unser Thema. Unser Thema ist ja der Mensch oder die Menschin, wie man politisch korrekt heutzutage sagt, die auf die Idee gekommen ist, jetzt zu sagen, pass auf, es ist kalt draußen. Wir nehmen den Jungen mit rein. Wer ist das? Wer war das?
Ja, das sind ganz normale Angestellte in einem Büro. Ich will jetzt nicht sagen, wo, damit es keinen Ärger gibt, weil wie gesagt, die Hausverwaltung sitzt noch dahinter. Also nette Menschen waren das.
Also es ist ja erfreulich, dass es solche Sachen noch gibt. Wie wird man zum Helden des Alltags? Ich musste ein bisschen grinsen, als ich das gelesen habe. Weil ich habe ja mal diese komische Doku-Soap gemacht. Ne?
Oh, erzähl.
Ich habe 8 Jahre lang fürs Fernsehen quasi meinen Beruf ausgeübt. Das heißt also, ich habe meinen Job gemacht, den ich immer mache und ein Kamerateam ist mit mir rumgerannt.
Mensch, wenn ich das gewusst hätte, du hast doch nicht nur ein Podcast-Gesicht, du hast ja offensichtlich auch ein Fernsehgesicht.
Ich bin Soapstar gewesen Anfang der Nullerjahre.
Ja, wie cool ist das denn?
Ja, das Ding hieß hinterher Mein Baby, ist quotenmäßig komplett durch die Decke gegangen. Also wir waren Fernsehpreis nominiert und.
Ja, dazu musst du jetzt unseren zahlreichen Hörern und Hörerinnen sagen, die wir natürlich noch nicht haben. Was ist dein Hauptberuf?
Naja, mein Hauptberuf ist natürlich bei meinem Baby naheliegenderweise bin ich der Mensch, der im Kreißsaal dafür sorgt, dass die Menschen, die drinnen in dem Bauch sind, irgendwann raus aus dem Bauch kommen. Und das muss ich maßgeblich betreuen. Und das ist natürlich, das war natürlich damals so eine Sache, es gab keine Doku-Soaps, ne? Also dieses, man folgt Leuten mit der Kamera, das war noch nicht, das fing damals gerade an. Und die Idee war natürlich, wir nehmen irgendwelche Leute, die Jobs machen, die man nicht so ohne weiteres sehen kann. Denn ich meine, normalerweise kommst du nicht in den Kreißsaal.
Ja, das ist sehr cool.
Und es waren halt Feuerwehrleute und es waren noch andere Leute. Und es war halt ich. Warum, wie ich zu der Ehre gekommen bin, das ist eine ziemlich lange Geschichte. Ich war damals in einer der größten Geburtshilfen in NRW oder beziehungsweise der größten. Und mein Chef meinte, das wäre doch was für mich. Jedenfalls, warum ich drauf komme, das Ding hieß am Anfang Helden des Alltags. Es gab also eine RTL-Sendung, die hieß Helden des Alltags. Die Idee ist ja gewesen, dass man halt sagt, manches ja, so wie bei deiner Geschichte, völlig im Verborgenen passiert. Und es ist ja nichts, was in der Zeitung steht und was irgendwie einen berühmt oder sonst was macht. Genau so war dieses Konzept bei mir damals auch. Also normalerweise stehen Gynäkologen auch nicht in der Zeitung.
Hey, ich meine, guck dir die Virologen an, die hatten in den letzten 2 Jahren ihre Hochzeiten. Die hätten auch nie gedacht, dass die so oft vor der Presse und vor der Kamera stehen. Warum denn nicht auch der Gynäkologe?
Ja, das ist das Schockierende. Wenn ein Mensch damals, ne, als ich dieses Fach studiert habe, gesagt hat, er geht später in die Mikrobio und wird Virologe, haben wir uns schlapp gelacht. Ja, wie uncool ist das denn? Wie kann man sich denn die ganze Zeit, wenn man Bäuche aufschneiden darf, wie soll man sich denn mit Mikroorganismen befassen? Und dann haben die uns die letzten 2 Jahre, haben die uns als Popstars komplett ausgebootet.
Genau. Und du musst sagen, natürlich kann man damit berühmt werden, weil wenn du Anfang der Nullerjahre so eine Megaserie bei RTL, ich meine intelligentes Fernsehen, ja, kann man nichts anderes dazu sagen, überhaupt kein Trash, wenn du da in den Nullerjahren da durch die Charts gegangen bist, das ist doch echt fantastisch.
Absolut.
Aber apropos Berufe, das ist ja auch so ein Faible von mir. Ich sammle ja schräge Berufe. Das heißt, ich gucke, welche Berufe gibt es. So bin ich zum Beispiel auf eine Gewandmeisterin gestoßen. Weißt du, was eine Gewandmeisterin macht?
Wollte gerade fragen.
Ja, das ist zum Beispiel jemand, die am Theater dafür sorgt, dass die Kostüme geschneidert werden. Also eine sehr, sehr gute Näherin.
Was eine Kostümbildnerin beim Fernsehen ist.
Das weiß ich jetzt nicht, aber wie gesagt, die Gewandmeisterin, das fand ich total cool als Ausdruck und wie die sich dann halt auch mit ihrer Arbeit beschäftigen. Ich habe nämlich dann angefangen, diese Leute zu interviewen und zu fragen, was ist denn so die Besonderheit an ihrem Beruf? Und jetzt hole ich mal ein bisschen aus. Ich hatte letztens eine Veranstaltung, da hat die Iffi aus der Lindenstraße.
Rebecca Simonei Barum.
Genau. Die hat moderiert. Also die hat wirklich das Moderieren in die Wiege gelegt bekommen. Ich meine, aus der Zirkusfamilie, die kann das einfach. Super charmante Person.
Echt?
Und die war wohl auch mal beim Dschungelcamp und erzählte mir dann, dass wenn man sie googelt, ich habe es jetzt nicht gemacht, dass dann als erstes kommen die Maße von Rebecca Simonei Barum. Und da dachte ich, wofür braucht man dann das, wenn man im Internet nach jemandem googelt? Ne, wir würden jetzt nach Dr. Bademantel, Badeflips googeln.
Bei mir wirst du erstaunliches Zeug finden, wenn du mich googelst.
Ja, und dann steht da Größe, bla bla bla. Und dann sagte mir die Gewandmeisterin aber, doch, doch, das sei total hilfreich, weil oft wird denen dann gesagt, wer kommt ins Theater, spielt die Rolle des Herrn X oder des Herrn Y. Und dann können die Kostüme schon mal vorbereiten, weil es die Maße im Internet zu finden gibt. Also ganz fantastisch.
Gewandmeisterin heißt das.
Ich habe noch andere ganz coole Berufe zu vermelden, zum Beispiel die Türmerin. Das ist jemand im Münster, die noch dafür verantwortlich ist, auf dem Turm, ich weiß jetzt nicht mehr, auf welchem Turm, irgendwelche Fahnen rauszuhängen. Das gibt's auch noch.
Ja, ich war mal bei einer Stadtführung in Münster und tatsächlich, es hat was mit dem Westfälischen Frieden, 30-jährigen Krieg, irgend so ein Gedöns zu tun. Aber ich bin mal in Krakau gewesen und in Krakau spielt auf der Kirchenspitze des Doms oder wie das Ding, also diese Hauptkirche heißt, spielt um eine bestimmte Uhrzeit ein Trompeter eine Melodie, die mittendrin abbricht. Und das hat mir dann ein Freund erklärt, warum das so ist. Das war nämlich der die Krakauer damals gewarnt hat vor einrückenden Truppen und mitten in seinem Signal wurde mir mit Pfeil und Bogen erledigt. Und den gibt es immer noch. Also ist nicht derselbe natürlich, aber steht immer noch. Jeden Tag um so und so viel Uhr steht einer auf dem Turm und trötet und er mittendrin macht.
Ach du jemine.
Was für ein Job, oder?
Also ist doch mega. Also ich finde es wirklich toll, welche Berufe es gibt. Neulich habe ich eine Anzeige gesehen. Es wird ein Gespannwagenfahrer auf Amrum gesucht und es wird sogar die Dienstwohnung gestellt. Also zum Thema Entschleunigung kann das doch wirklich einen wertvollen Beitrag leisten.
Amrum ist eine von den Inseln, die man wahrscheinlich dann nicht, wo die nicht motorisiert sind.
Offenbar, deswegen der Gespannwagenfahrer. Also jedenfalls, das müssen wir uns mal merken, das Thema, dass wir dann dazu auch noch mal einen Podcast machen zu den coolsten Berufen oder den ungewöhnlichsten Berufen. Da gibt es bestimmt eine ganze Menge.
Ja, tatsächlich, da müssen wir auch mal schlau machen. Also jetzt, wo du das erzählst, fallen mir Sachen ein. Aber ich finde die Bezeichnung des Gewandmeisters, das ist schon eine schöne Sache, ja.
Ja, ne? Hast du denn auch Geschichten vom Helden des Alltags, wo du jetzt nicht selbst der Held im Kreißsaal bist?
Ach ja, weißt du, manchmal begegnet man solchen Leuten. Also mein persönlicher Held des Alltags ist unser Pastoralreferent. Ich bin ja so ein bisschen aktiv in der katholischen Kirche und katholische Kirche in Köln ist was schwierig im Moment. Das Ranking der 5 unbeliebtesten Personen der Republik, das ist unser Kardinal ganz weit vorne. Nichtsdestotrotz machen wir aber ja interessante und tolle Sachen da. Weniger mit Beten, sondern mehr mit Kultur und sonst was. Also ich lege irgendwie zweimal im Jahr, lege ich mit 2 anderen Leuten in der Kirche Musik auf. Es gibt Kulturveranstaltungen und sonst was und der Pastoralreferent ist ja derjenige, der alles der Obrigkeit verkaufen muss. Und der ist natürlich kein ausgewiesener Fan des Kardinals, ne? Wer ist das schon? Dass der also immer noch weitermacht und immer weiter sagt, komm, wir müssen was tun, wir müssen Kultur machen und wir müssen genau das Thema Obdachlose, ne? Wir geben Kirchenasyl und sowas. Leute, die ständig vor die Wand laufen und ständig wieder aufstehen und ständig immer weitermachen, denen gilt wirklich mein höchster Respekt. Die sind ja auch nicht wahnsinnig alimentiert. Ich meine, es ist einfach, Held zu sein, wenn du Klippenspringer bist und kriegst für so einen Sprung 10.000 Piepen. Aber in Krankenhäusern gibt es diese 2 Standardantworten. Das haben wir noch nie so gemacht. Und das haben wir schon immer so gemacht.
Oh, das gibt's auch außerhalb der Krankenhäuser.
Genau. Das ist ja das, wo ich mich seit 30 Jahren drüber ärgere.
Dr. Erdnussmantel ist nämlich erst 35, deswegen ärgert er sich seit 30 Jahren.
Genau, ich war schon mit 5 im Krankenhaus. Ich wurde vor der Krankenhauspforte ausgesetzt.
Daher der Kreißsaal.
Daher der Kreißsaal. Ich bin das Geschrei auch gewohnt, deswegen höre ich das auch gar nicht mehr. Hier ein Freund von mir, der hat zugegebenermaßen, ist er nicht gerade arm, der muss auch nicht so wahnsinnig viel arbeiten, aber als der Ukraine-Krieg losging, hat er sich einfach ins Auto gesetzt, ist zur polnisch-ukrainischen Grenze gefahren und hat gesagt, ich hab eine Wohnung oder ich habe ein Haus irgendwo in Franken und ich kann jetzt 4 Leute mitnehmen, wer will mitkommen?
Ja, sehr cool. Allerdings sind da auch die wildesten Dinge passiert. Ja, es sind nämlich auch viele Leute zur Grenze gefahren und haben sehr dubiose Wohnungsangebote gemacht.
Die nehme ich raus.
Die sind dann bei den Helden bitte wieder ausgenommen, ne, die irgendwelchen Frauen gesagt haben.
Ja, nee, so, so war es tatsächlich nicht.
Ja, ne, so sie, ihr könnt bei mir wohnen für eine geringe Gegenleistung. Ne.
Das war auch nicht alles. Das zog einen riesen Rattenschwanz nach sich. Der Mann ist intelligent, der wusste das vorher. Ne? Er musste sich halt darum kümmern, kriege ich die irgendwo unter. Das war geregelt, die Wohnung war irgendwie geregelt, aber kriegen die Job? Wie kommen die da klar? Wie ist das mit den Papieren? Die sprechen ja nun gut, die sprechen Englisch, aber auch nicht so dolle. Und das war ein Akt. Ich habe den nach 6 Wochen das erste Mal irgendwie wiedergesehen. Das sind, finde ich, so diese Helden des Alltagssituationen, wo du sagst, jetzt ist eine Situation, mit der ich nicht gerechnet habe. Wie gehe ich damit um? Ich muss jetzt was machen. Allein dieses, ich muss jetzt was machen.
Wo ja Deutschland wirklich eine ganz große Säule hat, ne, das bürgerschaftliche Engagement, also die Ehrenämtler, die helfen. Und das ist ja wirklich sehr, sehr verbreitet und das hilft auch wirklich sehr.
Ehrenamt, ist doch ein bisschen auch so dein Thema, oder?
Ja, genau. Ich bin ja hauptberuflich nicht im Kreißsaal, obwohl das vielleicht auch wesentlich spannender sein könnte, weiß ich nicht. Aber auch mein Job ist sehr spannend. Ich bin ja beim einem Wohlfahrtsverband, dem zweitgrößten in Hessen, dem Paritätischen. Und deswegen hatte ich vorhin noch ein bisschen mich innerlich verkrampft, als du da von einer Kirche sprachst, weil wir haben so mit Religion und auch Parteizugehörigkeit nichts am Hut. Aber egal, ne? Wir kümmern uns um die Menschen, die so keine Lobby draußen haben, um die sich normalerweise niemand kümmert. Also ob das jetzt Haftentlassene sind, Suchtkranke, Alleinerziehende, alle die Menschen, die irgendwie Hilfe benötigen. Und da passt das Ehrenamt natürlich sehr gut rein. Wir haben eine ganze Armee an Ehrenamtlichen, die da helfen. Ähnlich wie die Kirchen, nur eben ohne den erhobenen Zeigefinger.
Ja, das ist halt leider das Image der Kirchen, das sie haben. Und genau deswegen habe ich gerade unseren Pastoralreferenten genommen, weil der nun wirklich überhaupt keinen erhobenen Zeigefinger hat und parteipolitisch sicherlich keiner C-Partei angehört, um es ganz vorsichtig zu formulieren. Kirche und Staat sind ja nicht, wir sind nicht im Iran. Also man kann das durchaus trennen und die Kirche könnte theoretisch auch irgendwelche Funktionen gesellschaftlich wahrnehmen, die dringend gebraucht werden. Zum Beispiel genau das, was du da auch machst. Genau diese Nummern, ohne jetzt mit dem Zeigefinger. Aber
Genau.
da muss man mal eine Lanze für eine kirchliche Institution brechen, ne? Ich arbeite ja nicht gerade in, sagen wir, München-Bogenhausen, sondern ich arbeite da, wo es wirklich richtig zur Sache geht, in dem authentischsten Viertel Kölns. Und da passieren natürlich auch ganz viele Sachen, die nicht so wahnsinnig toll sind. Unter anderem müssen wir uns natürlich ganz viel mit Konfliktschwangerschaften umschlagen. Konfliktschwangerschaft heißt, geht nicht. Diese Schwangerschaft kann nicht ausgetragen werden. Und wir haben ja in Deutschland dankenswerterweise diese tolle Beratungsregelung. Und das ist ganz unironisch gemeint, die ist wirklich toll. Also man geht irgendwo hin, lässt sich beraten und dann kriegt man einen Schwangerschaftsabbruch vom Staat bezahlt. Jetzt ist das natürlich so, dass die das hauptberuflich machen, die Pro Familia, sind ja bekannt, sind total überlaufen. Und da gibt es tatsächlich den Sozialdienst katholischer Frauen, klingt fürchterlich, oder Donum Vitae klingt genauso fürchterlich. Das sind alles Katholen, die machen aber eine Tipptopp-Beratung. Die machen wirklich eine Beratung, sagen, pass auf, das sind die Möglichkeiten, die du hast, du kannst da hingehen, aber wenn nicht, ist auch okay. Die sagen dir nicht, du darfst aber nicht.
Ja, deswegen ist es ja gut, dass es ein breit gefächertes Angebot gibt. Mit Pro Familia habe ich auch übrigens meine Erfahrung. Die Armen haben nämlich immer Demonstranten vor den Türen ihrer Geschäftsstellen. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie die heißen. Die gehören irgendeiner Gruppe an, die halt völlig gegen Schwangerschaftsabbrüche sind und die dann so ganz schlimme Fotos sich vor den Bauch binden von getöteten Föten und die stehen dann da immer auf der Straße und demonstrieren und wollen natürlich die Frauen, die eine Beratung wollen, einschüchtern, damit die da nicht hingehen. Und wenn wir dann Pro Familia besuchen, weil die gehören auch zum Paritätischen Wohlfahrtsverband und da irgendwie unterstützen oder so oder gegen demonstrieren, das machen wir dann auch schon mal, dann lasse ich mir das nicht nehmen, immer zu diesen Demonstranten zu gehen und dann zu sagen, ah, hier ist ja sicherlich die Pro Familia Beratungsstelle in der Nähe, denn da, wo Sie stehen, ne, da ist ja dann gleich die Hilfe in der Nähe und da ärgert die sich immer besonders.
Da kann es ja nicht weit sein. Ich habe letztens Post gekriegt. Man kriegt als Beschäftigter in einem Krankenhaus, kriegt man ja hin und wieder mal auch Post von irgendwelchen missliebigen, politisch, sozialen oder religiös motivierten Schwachmaten. Und ich habe also vor Jahren mal irgendwie so einen Schrieb gekriegt von so militanten Abtreibungsgegnern, wo drin stand, also ungefähr drin stand, ich weiß, wo dein Auto steht. Das war ziemlich hart. Jetzt habe ich aber vor ein paar Monaten haben wir alle als erstes die leitende Hebamme, was ich so ein bisschen grotesk finde, weil ich meine, gerade die ist ja noch nicht mit Abbrüchen beschäftigt. Wir kriegten auf jeden Fall alle einen Brief, der seitenlang war und dass die eine Frau irgendwie in die Hölle kam. Also so ein religiöser Mega-Quatsch, den ich irgendwo im Iran verortet hätte oder im Bible Belt der USA. Also man merkt, sowas gibt es tatsächlich auch. Aber da fällt mir das Thema ein, was ich noch kurz ansprechen wollte, bevor wir jetzt ganz politisch und verzweifelt werden. Du hast letztens was geschrieben über Service.
Ja.
Und zwar Service uns allen bekannten Transportunternehmens, die zufällig auch noch Monopolisten auf der Schiene sind. Da wollte ich nochmal drauf zurückkommen. Würdest du die Geschichte vielleicht nochmal kurz zusammenfassen?
Ja, sehr gerne. Der Monopolist ist natürlich auch weit bekannt und das Gepostet habe ist natürlich insbesondere schwierig, weil sowohl du als auch ich Menschen kennen, die bei dieser Schienenanbieter arbeiten und auch ganz begeistert von ihrem Arbeitgeber sind. Deswegen ist das natürlich immer sehr schwierig zu kritisieren.
Ja.
Aber es trug sich Folgendes zu. Ich bin also Besitzerin einer Bahncard 100 und mit dieser Bahncard 100 kommt man auch in die Lounges, also die Deutsche Bahn, jetzt ist es genannt, da ne, konnte sich auch eh jeder denken. Die Deutsche Bahn hat sogenannte Lounges in ihren Bahnhöfen, in 22 Bahnhöfen in Deutschland. Da ich in Frankfurt arbeite und mein Zug Verspätung hatte, dachte ich, gehst du mal in die Lounge. So, und dann hatte man offenbar etwas geändert, nämlich dass man sich in der Lounge nicht mehr mit seiner Karte, der Bahncard, identifiziert, sondern offenbar anders. Das war aber nicht bekannt. So, ich gehe also zu dieser Lounge, hinter mir und vor mir Menschen in einer Schlange und ein sichtlich überforderter Mensch am Eingang dieser Lounge, sozusagen der Gatekeeper. Und ich zeige meine Karte und er sagt, hier kommen Sie nicht rein. Mit der Karte kommen Sie nicht rein. Also nicht auf die Betonung, nicht, die kommen nicht mit der Karte rein, sondern der Karte kommen Sie nicht rein, sag ich. Ja, selbstverständlich komme ich hier rein, bin hier immer reingekommen. Ich zahle schließlich irgendwie 4.200 € für diese Karte im
Wie
Jahr.
teuer
Da
ist
werde ich ja wohl
das?
in die Lounge kommen. Es gibt auch eine erste Klasse Lounge. Ich stand aber ganz brav in der zweiten Klasse Lounge an, wie sich das gehört. Er wollte mich partout nicht einlassen. Ich sage, wissen Sie was? Ich gehe jetzt rein. und werde das mit ihrer Hotline klären, weil ich weiß, dass ich den Zugang habe und bin also an diesem Herrn vorbeigestiefelt. Das hat ihn natürlich sehr geärgert und für große Belustigung unter den Wartenden hinter mir in der Schlange geführt. Die musste er dann wohl auch noch irgendwie versorgen, deswegen bin ich also tatsächlich reingegangen, bin als erstes mal schnell auf die Toilette entschwunden und als ich dann wiederkam, nahm ich mir ein Wasser und setzte mich an den Tisch. Bis dahin hatte er dann die Schlange draußen abgefertigt, mich erspäht und rannte dann mit hochrotem Kopf auf mich zu, riss mir das Wasserglas vom Tisch und sagte, Sie verlassen jetzt augenblicklich die Lounge. Sag ich, das werde ich nicht tun, denn ich habe Ihnen gesagt, ich werde jetzt Ihre Hotline anrufen und das Thema klären. Sagt er, nein, Sie verlassen jetzt die Lounge. Sag ich, wenn Sie wollen, dass ich die Lounge verlasse, werden Sie den Sicherheitsdienst rufen müssen. Die ganzen umstehenden und umsitzenden Menschen, Reisenden haben sich natürlich schon amüsiert, grinsten schon, aber man merkt ja so, wie die Menschen grinsen. Also die grinsten nicht irgendwie feindselig und dachten sich, Gott, was macht die Olle denn da jetzt für ein Fass auf, sondern man merkte, dass sie doch schon Sympathie für meine Situation hegten. Ich rief die Hotline an und mir wurde dann gesagt, so, Sie haben 16 Minuten Wartezeit. Ich dachte, naja, spannend, mal gucken, wer schneller ist, der Sicherheitsdienst oder die Hotline, aber die Hotline war schneller. Und die sagten mir dann, selbstverständlich haben Sie Zugang zu allen Lounges in Deutschland, aber sie müssen sich mit der App authentifizieren. Solcher wäre ja kein Problem gewesen. Ich habe die App, hätte der Mitarbeiter mir ja nur sagen müssen. Da sagte sie, machen Sie sich keine Gedanken und bestellen Sie dem Kollegen lieben Gruß. Ich bin also noch ein bisschen geblieben, habe ein neues Wasser getrunken, bin dann rausgegangen und beim Rausgehen sage ich zu diesem Herrn, sage ich übrigens, schöne Grüße von Ihren Kollegen und schilderte den Fall. Daraufhin er, und jetzt kommt's, das war das Ding, sagt er doch tatsächlich zu mir, das habe ich Ihnen doch gesagt. Sag ich, nee, wenn Sie mir das gesagt hätten, hätte ich das ja gemacht. Und er, Sie sind ja viel zu dumm, um das zu verstehen.
Moment, der hat zu dir aus dem Off gesagt, dass du zu blöd bist, das zu verstehen.
Genau, ich sei ja zu dumm, um das zu verstehen. Und außerdem sei ich ja total primitiv. Das bezog sich wahrscheinlich darauf, dass ich an ihm vorbeigegangen bin. Und ich möge jetzt verschwinden. Dazu hat er dann diese Handbewegung gemacht, wie man so jemanden verscheucht. Ich natürlich gesagt, dass ich mich jetzt über ihn beschweren werde und habe nach seinem Namen verlangt, den er mir zunächst nicht geben wollte. Sagte ich, ich fotografiere jetzt Ihr Namensschild ab. Hier wird nicht fotografiert. Sag ich, dann geben Sie mir Ihren Namen. Mache ich nicht. Sag ich, gut, dann schreibe ich den jetzt ab. Das habe ich auch gemacht. Und diesen Herrn Reuter, ich nenne ihn jetzt auch dann, habe mich dann auch beschwert. 2 Wochen lang oder 3 Wochen lang passierte nichts. Ich dachte schon, oh je, die Deutsche Bahn nimmt Beschwerden nicht ernst. Aber du wirst es nicht glauben, zu Weihnachten kam dann ein wunderbar verpacktes Paket mit einer auch adäquaten Entschuldigung. Also in dem Paket waren jetzt keine teuren Sachen, irgendwie nur ein paar Kekse und irgendwie ein Saft. Aber immerhin, es war eine Entschuldigung und es war nett verpackt. Und man hat mir also bestätigt, dass das Verhalten des Kollegen völlig inadäquat war.
Es ist ja jetzt nicht ein Problem des großen Schienenanbieters, sondern es ist ja was, was mich auch irgendwie mal umtreibt, da ich ja genauso wie du mich auch als Servicepersonal empfinde. Ja, also Service heißt ja nur, wie ich biete eine Dienstleistung an, kann sie auch von jemand anders nehmen. Also ich fühle mich dem Service zugehörig und deswegen ärgere ich mich regelmäßig. Ich habe ja auch einen Blog, in dem ich mich permanent über die Unfähigkeit der Welt, da habe ich schon geschrieben, das kommt demnächst, aber da habe ich mal exemplarisch so ein paar Service-Situationen zusammengefasst, wo ich immer denke, das kann doch nicht wahr sein. Und das ist wirklich so, A, springe ich da aus dem Hemd. Meine Töchter sind dann immer bemüht, mich zurückzuhalten. Beispiel, ich war mit der Tochter unterwegs und wir wollten ins Kino gehen und haben vorher noch einen Burger gegessen. Und der Burgerladen war gegenüber von dem Kino und wir gehen dahin, es war im Sommer, ne, wir saßen draußen, wir wurden schlicht nicht bedient. Wir hatten eine Stunde Zeit, da können wir noch schnell einen Burger essen. Nee, nach einer halben Stunde bequemte sich der Erste, also mal irgendwie Richtung Tisch zu kommen. Ich habe gesagt, ja, also ich sitze jetzt hier schon her und hier, ja, da will jetzt aber der Kollege, ja, ist ja schön, dann schicken Sie mir doch. Ja, das ging auch irgendwie alles nicht. Und also jedes Mal, wenn ich irgendwie fragte, war der oder diejenige gerade nicht zuständig. Und allein das Wort oder die Aussage, ich bin nicht zuständig, drehe ich durch. Das ist kein Service. Ich habe nach dem Abi ein halbes Jahr beim bekanntesten Burgerbrater der Welt gearbeitet. Man lernt da nicht wirklich viel, außer Lobby mit dem Lappen putzen und Patties zu braten. Aber eine Aussage ist mir auf jeden Fall hängen geblieben. Was die immer gesagt haben ist, der Kunde geht immer vor, egal was du gerade machst. Wenn da einer kommt und will irgendwas, dann lässt du das fallen und bedienst den Kunden. Das kann man erwarten. Das erwarten Leute von mir. Und das erwarte ich aber auch, wenn ich in den Burgerladen gehe, möchte ich nicht hören. Als Zuständigkeit, da können wir uns jetzt nicht drüber, da weiß ich jetzt nicht. Nächste Ding, was mich genauso umtreibt, ist, wenn du beim Rewe in der Kasse stehst, denn Gott sei Dank haben wir mittlerweile Scannerkassen, aber wenn du da in der Kasse stehst und die Kassiererin unterhält sich und guckt auf ihr Handy.
Oder macht gerade die Kasse zu. Entschuldigung, gehen Sie bitte zur Kollegin.
Sorry, nein.
Aber jetzt haben wir wieder eine Gemeinsamkeit. Ich habe nämlich auch beim bekanntesten Burgerberater Deutschlands oder der Welt, keine Ahnung, gearbeitet. Und zwar auch nach dem Abi. Mhm. Und du hast völlig recht, womit der Kunde kommt. Ne? Die Männer waren bei uns immer hinten in der Küche, ja. Die Frauen vorne am Service, ich war also vorne an der Kasse. Ne? Und da hieß es auch, wenn jemand kommt und hat den Burger schon halb aufgegessen und sagt, schmeckt mir nicht, dann nehmen sie den zurück und sagen, wunderbar, sie kriegen einen neuen Burger. Ja? Deeskalieren, Freundlichkeit.
Man kann über die Amis sagen, was man will, ja, aber servicemäßig blicken die durch.
Ja, wobei, da kommt es natürlich mal drauf an, wer will welchen Service, weil zum Beispiel das System Walmart ist ja in Deutschland gefloppt, weil die Mitarbeiter zu freundlich waren. Das waren die Deutschen nicht gewohnt. Ne? Man ging in den Walmart und kaufte Linsen und dann kam eine freundliche Mitarbeiterin und sagte, oh, ich sehe, Sie kaufen Linsen, vielleicht möchten Sie auch Bohnen kaufen, also so ähnlich wie der Algorithmus heute bei Amazon und anderen Online-Plattformen und haben den Algorithmus gemacht und der Deutsche, der durchschnittliche, hat dann wohl geantwortet, kann mir doch total egal sein, ne? Oder nee, ich will nur Linsen. Und insofern hat dieses System dann nicht gefloppt, also zu viel Freundlichkeit.
Deswegen ist Walmart gefloppt.
Ja, hat nicht geklappt. Ja, zumindest habe ich das so gehört und ich kann mir das auch vorstellen, weil das hat ja auch schon so eine interkulturelle Komponente. Im Ausland ist es ja dann auch immer noch mal anders. Also wir urlauben zum Beispiel sehr oft in Frankreich und so der Franzose hat ja auch so sein eigenes Verständnis von Service, wenn man jetzt mal so verallgemeinert spricht, was man ja nie tun sollte, man muss ja immer differenzieren, aber mich amüsiert das immer unglaublich. Also ich habe zum Beispiel Freunde, die bauen sich dort ein Haus, das heißt, die müssen ganz oft in einen Baumarkt, sprechen aber nicht so gut Französisch und deswegen übernehme ich dann oft so Bestellungen. Und letztens ging es darum, die brauchten eine Holzplatte, also kein Brett, kein schmales Brett, sondern so eine große Holzplatte wie so eine Tischplatte oder so. Und das gab es da in der Gegend wohl nicht. Das heißt, wir sind erst in eine Schreinerei, dann in so einen Baumarkt und so weiter. Und ich fragte immer, ob es ja nicht so ein Brett, also so eine, wie nennt man das denn, also nee. Kanäle gibt. Daraufhin eine Frau an der Kasse und da habe ich mich wirklich totgelacht, sagte, wissen Sie was? Das fragen mich ganz viele. Das ist ja fantastisch. Und? Da guckt sie mich an. Das weiß ich aber nicht. Da habe ich wirklich weggelacht. Ja? Ich denke, klar, es fragen ganz viele. Aber das weiß ich nicht. Und ich mache mich auch nicht schlau.
Überraschend im Baumarkt, oder?
Ja, so kann es auch gehen. Aber trotzdem, um jetzt wieder die Franzosen, nicht jetzt hier im Franzosenbashing zu betreiben, ganz im Gegenteil, die sind schon super freundlich und sehr entspannt. Also da kommt man nicht so schnell in Stress wie jetzt bei uns im Baumarkt.
Und ich glaube, dass diese Aussage tatsächlich keine französische ist. Die könnte ich mir wunderbar bei Baumarkt in Köln Nil auch vorstellen, dass da jemand sagt, Schrauben. Ja, da werde ich oft gefragt. Aber, boah, keine Ahnung. Könnte ich mir absolut vorstellen. Ich glaube, das ist irgendwie ein grundsätzliches Verständnis von Service,
ja,
das vielleicht ein bisschen schwierig ist.
Allerdings muss ich sagen, bei dieser Bahn-Story bin ich ganz stolz, da bin ich nämlich nicht aus dem Hemd gesprungen, so wie du das gerade von dir selbst beschrieben hast, kann mir durchaus auch mal passieren, aber da war ich total ruhig, ja, also als er meinte, die sind ja viel zu dumm, habe ich mir sogar verkniffen zu sagen, na, ihr Niveau ist ja kaum zu unterbieten, also ich habe wirklich gar nicht reagiert, was dazu führte, dass eine Dame, die das wohl beobachtet hat, die ganze Szene, dann hinterher auf mich zukam und mir ihre Adresse und so durchgab und sagte, sie dürfen mich gern als Zeugin nennen, denn ich habe die ganze Szene beobachtet und habe auch beobachtet, dass sie den Herrn weder provoziert noch beleidigt haben. Das ist ja dann auch mal gut. Da war ich ehrlich gesagt stolz auf mich, weil ja, man kann da schon leicht aus der Haut fahren.
Das ist ein wunderbares Schlusswort. Apropos Service. Dieser Service des wunderbaren Podcasts Erdnussmantel in Badeflips, oder wie heißt es? Nein, es heißt natürlich Bademantel und Erdnussflips. Und warum der so heißt, das sehen wir in einer der nächsten Folgen. Okay? Dieser Service steht auch bald wieder zur Verfügung. Das war Folge 1 und wir sehen uns bald wieder bei Folge 2.